Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Italienerinnen und Italiener haben gestern die Behörden der 13 wichtigsten Regionen neu bestellt und dabei eine saftige Überraschung zustande gebracht. Die Koalition von Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat trotz einer ganzen Serie von Skandalen nicht verloren, sondern im Gegenteil deutlich zugelegt und dominiert heute 6 statt 2 Regionen. Wie ist dieses Resultat zu erklären? Was bringen die neuen politischen Verhältnisse dem krisengeplagten Land? Fragen an unseren Italien-Korrespondenten Massimo Agostinis. Er ist Gast von Emil Lehmann.
Das Tagesgespräch.
Massimo Agostinis, die Regionalwahlen in 13 von 20 Regionen in Italien haben ein Überraschungsergebnis gebracht. Daniel Schmidt hat das gerade gesagt. Wie reagiert denn das Land auf das?
Ja, ausser gestern Nacht hat man hier in Rom Freudenschrei hören und kleine Demonstrationen auf der Piazza del Popolo, wo die Anhänger von der regionalen Kandidatin von Silvio Berlusconi, von der Renata Polverini, über den Platz gefegt sind. Sie war mit einer Champagnerflasche und hat in die Menge reingerufen. Wir haben das vorher gehört. Li abbiamo polverizzati, also wir haben unsere Gegner pulverisiert. Das ist der eine Teil. Die Kommentatoren und die Demoskopen heute allerdings, die reiben sich ein bisschen die Augen. Sie haben nämlich erwartet und auch vorgerechnet, dass wegen der Abstinenz, also weil ein Haufen Italiener, es sind etwa 7% weniger an die Urne gegangen, dass das vor allem der Berlusconi trifft. Das ist jetzt aber offenbar nicht der Fall gewesen, sondern es hat alle getroffen, die Abstinenz. Also Demoskopen und die Kommentatoren, die sind sehr überrascht.
Jetzt gibt es eine Frage, die eigentlich das ganze Gespräch, das wir miteinander führen, würde ich beherrschen, wo ich immer wieder könnte fragen, wie kann man denn das erklären, was da passiert ist?
Der Silvio Berlusconi ist immer dann am besten, wenn er unter wahnsinnig grossem Druck ist. Er hat das gemerkt, weil auch ihm seine Einflüsterer haben ihm erklärt, dass wenn die Leute alle daheim bleiben, dass es ihm dann an den Kragen geht. Und so hat er sich dann ins Zeug gelegt und das sehr nach Berlusconi-Art. Er hat eine Grossdemonstration organisieren vor 2 Wochen. Er ist plötzlich im Fernsehen auftreten, etwas, was er schon lange nicht mehr gemacht hat. Er hat in Fernsehsendungen rein angerufen, die gerade am Laufen gewesen sind. Das ist ein beliebtes Hobby in diesem Land, dass das wichtige Politiker machen, die Leute einfach an, um auch noch ihre Meinung zu irgendetwas zu sagen. Das hat er also sehr exzessiv gemacht. Und in seiner Argumentation ist es eigentlich immer ums Gleiche gegangen. Die linken Richter, die ihn verfolgen und ihn am Regieren hindern. Die bösen Linken, die immer gegen ihn sind und Hass verbreiten gegen ihn, statt dass man ihn endlich würde arbeiten würde. Das hat offenbar gewirkt. Ein Haufen Hen sind dann doch offenbar mehr an die Urne gegangen, als man erwartet hat und haben dann gewählt.
Das heisst mit anderen Worten, Massimo Agostini, ist das über Berlusconi hat die Wahlen praktisch persönlich mit dem eigenen Effort gewonnen.
So weit würde ich nicht gehen, aber er war sicher sehr zentral gewesen. Er hat, wenn man dann ein bisschen anschaut über ganz Italien, hat ja im Norden vor allem die Lega Nord gewonnen. Die hat um etwa 3% zugelegt. Der Berlusconi selber, ihm seine Liste, hat aber 7% verloren am Gesamtwähleranteil. Das heisst also, es hat eine Verschiebung gegeben innerhalb von seinem rechten Bündnis. Und auf der linken Seite kann man etwas Ähnliches sehen. Die Linken haben zwar behalten, aber es hat einen Haufen aus ihrem Lager gegeben, die jetzt auch an die Urne gegangen sind, aber nicht links gewählt haben, sondern komische Listen wie die von Beppe Grillo. Das ist eigentlich mehr ein bisschen eine Spasspartei, wo aber in Piemont der Linke gerade den ganzen Sitz gekostet hat.
Jetzt ist der Silvio Berlusconi der, der am meisten draussen steht. Und das ist ein Skandalpolitiker. Es gibt die Versuche und nicht nur Versuche, mehr als das Gesetz wieder immer irgendwie abzuändern, damit er geschont wird. Es gibt Korruption im ganzen Land. Es gibt irgendwelche Mafia-Verbindungen, die plötzlich die Antäter wieder hochkommen. Dann von der Frauengeschichte muss er nichts sagen. Aus der Schweiz wenn man sagen, so einen kann man nicht wählen. Und in Italien wird er gewählt, hat denn das keine Auswirkungen auf den Wahlausgang, die ganze Serie von Skandalen?
Nein, es hat eigentlich praktisch keinen Ausgang gehabt. Die Italiener sind, man kann das ein bisschen abschätzig sagen, sind abgestumpft. Die Skandal rund um Berlusconi, sie kennen das seit 16 Jahren. Es kümmert sie eigentlich nicht mehr so gross. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite muss man sehen, Italien ist eigentlich hochgradig gespalten und das seit dem Zweiten Weltkrieg. Es hat dort eine starke kommunistische Partei gegeben, die dominant oder sehr wichtig war bis Ende 80er Jahre. Nachher ist sie untergegangen im Zug von der gesamten Mauerauflösung quasi. Aber die Auseinandersetzungen zwischen den Kommunisten und der damaligen Demokratia Christiane, die sind sowas von heftig gewesen, dass man heute noch mit Leuten reden kann, die mit Schaudern von seiner Zeit reden. Und je nach politischer Ausrichtung ist es entweder der böse Kommunist gewesen, der das Land kaputt gemacht hat, oder die bösen Pfaffen und Katholen.
Und das wollte man nicht nochmal lieber so, Leute mit Skandal als solche grosse Sachen. Jetzt hat man vor kurzer Zeit in Frankreich auch Regionalwahlen gehabt. Dort ist ganz eindeutige Protestwahl abgelaufen, weil die Leute gefunden haben, dass es der Präsident Sarkozy macht, das wollen wir nicht mehr. Wir können zwar nicht über ihn abstimmen, aber wir stimmen gegen seine Partei und haben dort die Regionalwahlen entschieden. Hat es dann so ein Element auch bei den italienischen Regionalwahlen drin gehabt?
Durchaus. Und die Linken haben auch gehofft, dass es französische Verhältnisse könnte geben. Ich habe das nie so ganz geglaubt, weil der Berlusconi ist eigentlich erst seit 2 Jahren am Amt. Skandal und seine Frauengeschichte sind erst etwa seit einem Jahr da. Das reicht allweil nicht, um gerade eine riesige Plebiszit über ihn zu machen. Allerdings hat der Berlusconi selber die Wahlen zum Plebiszit über ihn selber hochstilisiert, indem er das immer wieder erwähnt hat, um die Leute zu mobilisieren. Und so gesehen sind die Wahlen, ist der Urnengang auch eine Beurteilung von der aktuellen Regierung durch das Volk. Und das sieht offenbar die Arbeit von dieser Regierung, respektive Silvio Berlusconi ganz persönlich, als gar nicht so schlecht.
Auf das möchte ich noch zurückkommen. Vorweg noch eine Frage bei uns. Wählt man kantonale Regierungen kürzlich zum Beispiel in Bern oder auch in anderen Kantonen regelmässig Parlament und Regierung dazu? Und dann hat man das Gefühl, die haben dann wirklich etwas zu sagen und zu entscheiden dort, wo sie sind. Die Regionen in Italien, wie wichtig sind denn die für das, was dort konkret praktisch der Staat macht?
Sie haben nicht das Gewicht wie die Schweizer Kantone. Und die Schweizer Kantone haben aber wahrscheinlich auch außerordentlich viele eigene Aufgaben, die sie lösen können. In Italien ist es so, dass die Regionen in allererster Linie für das Gesundheitswesen zuständig sind. Das frisst eben 80% von ihrem Budget. Der Rest verteilt sich dann auf Wirtschaftspolitik, auf Strassenbau etc. Regionen sind allerdings trotzdem wichtig und das hat sich in der letzten Zeit auch wieder gezeigt, wo der Silvio Berlusconi beschlossen hat, er wolle wieder in die Atompolitik einsteigen, also Atomkraftwerke bauen. Und da haben die links regierten Regionen natürlich alle gesagt, ohne uns, da machen wir sicher nicht mit. Bei einem anderen Projekt, das heisst Piano Casa, da geht es darum, dass, um die Wirtschaft anzukurbeln, Häuser sollen vereinfacht vergrössert werden können. Da haben alle linken Regionen auch mehr oder weniger geschlossen gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage, wir wollen nicht noch mehr Zement in unserem Gebiet. Also wenn jetzt die Gegenden, die Regionen kippen und mehr bürgerlich Berlusconi treu sind, so könnten diese Projekte auch einfacher durchkommen.
Jetzt haben wir von der Opposition, die halt letztlich doch verloren hat, gestern und vorgestern nicht geredet. Was haben denn die falsch gemacht?
Die Opposition macht wahrscheinlich, und da möchte ich jetzt vorsichtige Parallelen zur Schweiz schlagen, und zwar zum Christoph Blocher, sie macht hier etwa die gleichen Fehler, indem sie probiert, auf ihn einzuschlagen. Also in Italien auf Silvio Berlusconi und in der Schweiz auf Christoph Blocher seinerzeit. Das funktioniert bei diesen zwei Personen aber nicht, weil die fühlen sich dann im Element. Die trumpfen dann auf und sie haben eine unglaubliche Fähigkeit, ihre politische Agenda nachher zu diktieren. Wenn wir zurückkommen nach Italien, der Berlusconi hätte das können machen. Die Linken haben es einfach nie geschafft, ihre eigenen Themen wie Arbeit, wie Wirtschaft irgendwie in die Tagesagenda reinzubringen. Sie sind ständig im Hinternachen gehechelt in Berlusconi und haben nichts zustande gebracht, sodass die Leute sich gefragt haben, ja, also vor allem die Wechselwähler, warum sollen wir die wählen? Von dort kommt nicht allzu viel. Und dann noch ein letzter Punkt. Sie haben einen neuen Parteisekretär, die Linke. Das ist zwar ein sehr seriöser Schaffer, das ist ein Gescheiter, aber er ist leider wahnsinnig spröd. Und in Italien von Fernsehen und von Glimmer und Glamour muss es einen Parteisekretär halt auch ein bisschen glimmern und glamouren. Und das macht der Bersani überhaupt nicht.
Jetzt gibt es noch das Thema Stimmbeteiligung. 64% sind das gewesen, offenbar einiges weniger als in Italien üblich ist. Wieder ein Quervergleich zu Schweiz, Bern. Am letzten Sonntag sind es gut 31% gewesen. Das ist ja sensationell, 64% für Italien, offenbar nicht. Sagt das etwas aus über das Verhältnis der Italiener zum Politischen?
Ja, das sagt viel aus. Italien und die Italiener sind ein hochpolitisiertes Volk gewesen. Sie sind es eigentlich immer noch. Man kann heute mit jedem Italiener, es ist eigentlich egal, von welcher sozialen Stufen über Politik reden, es kommt im Vergleich zur Schweiz meistens präziser und ein bisschen ziselierter daher als bei uns. Man hört selten, ja, die da oben machen sowieso, was sie wollen. Sie können allerdings ausdrücken, wie sehr enttäuscht sie sind über das, was passiert, dass Politiker sich nicht um ihre Probleme kümmern. Da haben sie häufig eben auch recht. Und das ist widerspiegelt sich in der für italienische Verhältnisse sehr tiefe Stimmbeteiligung von jetzt 64%. Das ist doch ein Minus von 7% zu den letzten Wahlen.
Also irgendwie Kritik an einer sogenannten Klasspolitik, die nichts als ausser für sich selber schaut und sich für sich selber interessiert, die gibt es so nicht. Jetzt sind die Zustände in Italien nach all dem, was bei uns auch ist, ziemlich dramatisch. Korruption ist offenbar um ein Mehrfaches grösser als vor 20, 30 Jahren. Mafia ist offenbar auch immer wieder da. Und so, wie dramatisch sind denn die Zustände, wenn man in Italien lebt, wie sie?
Es ist eigentlich, muss ich sagen, als Schweizer, der fast wie ein Heidi hier angekommen ist vor einem Jahr, unbeschreiblich, muss man sagen. Die Korruption und die Steuerflucht, das macht etwa 18% vom Bruttoinlandprodukt auf. Dann die Mafia selber, die nochmal etwa für so viel geschäftet, das heisst rund ein Drittel vom gesamten Bruttoinlandprodukt von diesem Land, ist korrupt. Steuerflucht oder Mafia. Das sind Ausmaße, die man sich kaum vorstellen kann. Und man trifft sie eigentlich überall an. Vor dort in der Nähe, wo ich wohne, ist eine Tramlinie neu gebaut worden. Es ist wahnsinnig lang gegangen. Und jetzt schon nach ein paar Monaten sieht man, wie dort, wo der Asphalt und die Schienen zusammenkommen, wie es schon am Bröckeln ist, weil die Baufirmen gewisse Massnahmen, die man dort in so Fällen macht, nicht gemacht haben, einfach zum Geld sparen, zum wahrscheinlich in einen eigenen Sack reinstecken, aber passieren tut dort nichts. Also solche Fälle, die trifft man in diesem Land, vor allem je südlicher man geht, aber man muss nicht meinen, im Norden ist das Paradies, man trifft das auf Schritt und Tritt und man wundert sich als Schweizer, dass die Leute nicht mehr aufstehen und sich wehren dagegen.
Es sind früher mal Richter gewesen, die mindestens die Korruption unter dem Titel Tangentopoli kritisiert haben. Kann man dann heute wieder auf Richter hoffen oder machen die auch nicht mehr?
Nein, die Richter, muss ich sagen, das ist wahrscheinlich die Kaste, wenn man das so sagen darf, die zu den mutigsten in diesem Land gehört. Vor allem die, die im Korruptions- und im Mafia-Bereich tätig sind. Das sind Leute, die jeden Tag ihre Haut auf den Markt tragen, die in Bunker wohnen mit ihren Familien, die unglaubliche Pressionen aber auch ausgesetzt sind, nämlich vom Silvio Berlusconi, der praktisch jeden Tag sie als rote Richter bezeichnet, als Schmarotzer, als Psychopathe. Also das ist ein unglaublicher Druck, der auf diesen Richter lastet. Sie selber probieren es immer wieder. Sie haben auch recht viel Erfolg im Kampf gegen die Mafia, vor allem in den letzten zwei Jahren, also unter der Regierung von Berlusconi, muss man allerdings auch sagen. Sie haben einen Haufen Mafiosi können schnappen. Allerdings, Mafia ist nicht einfach nur ein Problem von der Strafverfolgung, sondern Mafia, das ist ein kulturelles Problem, wo Richter nicht viel dagegen ausrichten können. Solange in Süditalien, vor allem, aber immer mehr auch im Norden, und wenn ich Norden sage, dann ist die Schweiz sehr nah, wenn in diesem Land mafiöses Verhalten eigentlich der Alltag bestimmt, auch von solchen, die nicht Mafia-Köpfe sind, indem man sich gegenseitig ständig Dienstleistungen und Gefälligkeiten erweist, ohne dass das basiert auf einem gewissen Verdienst, dann kann das mit diesem Land nicht weitergehen.
Jetzt gibt es ja noch eine allgemeine wirtschaftliche Krise in Italien. Was leistet denn die Politik, so wie sie da ist, gegen all die Missstände?
Sie hat bis jetzt nicht so viel können machen und auch nicht ganz so viel müssen machen. Das hat einerseits damit zu tun, dass die italienische Wirtschaft von dieser Wirtschaftskrise weniger betroffen ist, weit weniger betroffen ist als andere Länder. Das ist auf der einen Seite. Das andere ist aber, dass auch gar kein Geld da wäre für irgendwelche Ankurbelungsprogramme. Die Regierung Berlusconi, die von sich sagt, sie sei liberal, hat allerdings auch keine echten liberalen Züge. Der Arbeitsmarkt in Italien ist immer noch komplett reguliert. Das heisst, Firmen, die mehr als 14 Angestellte haben und in eine Krise kommen, können die fast nicht entlassen. Die Firmen, die weichen dann aus, indem sie den 15. und den 16. Angestellten einfach auf Zeit einstellen zu schlechten Löhnen und zu schlechten Sozialleistungen. Das hat im Arbeitsmarkt zu einer eigentlichen Wildwest-Situation geführt. Aber von der Regierung Berlusconi kommt hier eigentlich praktisch kein Impuls, um diese Situation in irgendeiner Art weniger fesseln für die Unternehmer, aber auch bessere Sicherheit für die Angestellten zu liefern.
Was heisst denn das für die Lebenssituation der kleinen Leute im Alltag?
Das ist also das Prekariat, wie das hier in Italien heisst. Das weiss jeder, was das ist. Das ist weit verbreitet, laut Gewerkschaftsangaben. Und die werden auch gestützt vom Nationalen Statistikamt. Sind im Jahr 2008 70% der neuen Arbeitsverträge auf Zeit ausgestellt worden mit Dumpinglöhnen. Dumpinglöhne heisst in Italien unter 1'000 Euro, auch für Erwachsene. Die Löhne, respektive die Verträge, die werden auf kürzeste und kürzeste Zeit ausgestellt. Ein paar Monate, 3 Monate, 4 Monate, 6 Monate. Mit der Folge auch, dass die Mamoni wieder zugenommen haben. Die Mamoni, das sind die Männer, die lange bei Mami daheim bleiben. Das hat nicht nur damit zu tun, wie sie verwöhnt sind, sondern auch, weil mit diesem Lohn kann man sich's nicht leisten, auszuziehen von daheim.
In Deutschland hört man immer von der Hartz-IV-Generation, die sehr schlecht geht. Das heisst, in Italien findet eigentlich etwas Ähnliches tagtäglich statt. Nur hat man es ein bisschen weniger gehört, weil die Zeitungen weniger schreiben und wir vielleicht auch ein bisschen weniger darüber berichten.
Das ist so. In Italien ist das ein riesiges Problem. Man kann reden, mit wem man will. Es hat jeder mindestens einen in der Familie, wenn nicht zwei oder drei, die unter diesen Bedingungen arbeiten. Und das Verheerende ist, die jungen Leute, respektive die sind zum Teil schon gar nicht mehr so jung, die sind schon gegen 40, die immer noch unter diesen Bedingungen arbeiten, die leben vom Vermögen der Eltern, sodass quasi das Sparkapital, das Italien hat, die Italiener sind ein sehr sparsames Volk, langsam aufgefressen wird von den arbeitslosen oder schlecht bezahlten Jungen.
Wie ist denn Ihre Rolle und Situation als Korrespondent mit dem einigermaßen rechten Schweizerlohn dort drin? Sind Sie da der Krösus oder wie geht es denn Ihnen selber?
Ja, ich bin der Krösus. Und zwar merkt man das, wenn man in den Ausgang geht, auch mit italienischen Journalisten, dann gibt es solche, die sagen, ja, nein, ich kann heute keinen Wein trinken, weil ich habe Magenbrennen und Wasser will ich jetzt heute zum Nacht im Restaurant auch nicht. Dann essen sie nur gerade den Antipasto. Das sind so die Zeichen, wo man merkt, die Leute können sich eigentlich gar nicht leisten, in ein Restaurant zu gehen, wo im Vergleich zur Schweiz viel billiger sind. Aber das sind immer wieder so Sachen, wo man antrifft oder wenn man dann auch sagt, wo man wohnt und wie man wohnt, respektive wenn die Leute zu uns heimkommen, dann fallen die aus dem Himmel. Und staunen, ich muss sagen, nach einem Jahr staune ich eigentlich auch und über die Bedingungen, wie wir wohnen, im Vergleich zu den meisten Italienern.
Früher sind in Italien Massimo Agostinis Gewerkschaften extrem stark gewesen und haben mit riesigen Demonstrationen ihre Positionen durchgesetzt. Sind denn die heute nicht mehr da?
Gewerkschaften können immer noch locker 500'000 Leute auf die Strasse bringen. Allerdings ist das verkommen zu einem Ritual. Also seit ich da bin, seit einem Jahr, sind sicher schon etwa 6 solche Riesendemonstrationen über die Bühne gegangen. Man schaut eigentlich gar nicht mehr. Hier zu Rom haben sich die Leute auch daran gewöhnt. Sie wissen, welchen Schleichweg sie noch nehmen müssen, um die Grossdemonstrationen zu umgehen. Das Problem der Gewerkschaften in Italien ist einerseits, dass sie nur oder fast nur im Staatssektor vertreten sind, plus bei Fiat. Der ganze Rest der Wirtschaft gibt es praktisch keine Gewerkschaften. Und das erklärt auch, warum im Staat und bei der Fiat die Arbeitsverträge noch halbwegs in Ordnung sind und im Rest der Wirtschaft Wildwesten herrscht.
Das heißt, es gibt eine Art Spaltung vom Arbeitsmarkt. Was sagen denn die Unternehmer zu dieser Situation und zu dieser Krise?
Die italienischen Unternehmer haben gelernt, dass sie zur Zeit der Lira immer darauf hoffen können, dass die Lira abgewertet wird und dass sie noch auf dem internationalen Markt mit ihren Produkten wieder konkurrenzfähig sind. Seit es die Lira nicht mehr gibt, reagieren sie anders, indem sie die Leute schwarz anstellen, indem sie keine Sozialleistungen zahlen. Italienische Unternehmer probieren über den Preis konkurrenzfähig zu sein mit einem wahnsinnig übermächtigen Gegner, der in China und in Asien sitzt. Einer sitzt dort in Asien selber. Dann darf man nicht vergessen, in vielen Branchen gibt es auch Tausende, Zehntausende von Chinesen in Italien selber, die illegal da sind, die den italienischen Unternehmern harte, härteste Konkurrenz liefern, illegale Konkurrenz. Und die italienischen Unternehmer haben es noch nicht geschafft, und das wird vom Arbeitgeberverband auch immer wieder beklagt, noch nicht geschafft, auf Qualität von ihren Produkten zu setzen. Sie probieren immer noch über den Preis, und das ist fast ein aussichtsloser Kampf.
In dieser Situation würde man eigentlich sagen, da kann man nur gehen, auswandern. Das ist schon vor 100 Jahren mal so, dass aus Italien sehr viele Leute ausgewandert sind, in die Schweiz, Europa, Amerika auch. Hat das wieder angefangen?
Das hat wieder angefangen. Es sind diesmal aber nicht mehr die Muratori, also die Einfachen und die Schlechtausbildenden. Es sind heute die Hoch- und Gutausbildenden, die einerseits von Süditalien nach Norditalien gehen. Ich bin gerade letztes Mal in einem Dorf gewesen, das in Kalabrien, das heisst Scandale. Das ist mehr oder weniger desertiert, leer. Dort hat sich praktisch die ganze Gemeinde nach Modena verschoben und lebt jetzt dort. Und die, die vor 20, 30 Jahren von Scandale nach Modena gegangen sind, sind schon weitergezogen nach Belgien, nach Frankreich, einfach so in latinischen Raum. Das ist dort so die erste Station. Oder auch ins Tessin, beim Schweizer Radio, also beim Tessiner Kollegen, hat es einen Haufen Italiener, die dort arbeiten. Das ist so eine neue Bewegung. Und 66% der Uni-Abgänger sagen heute, sie haben nichts anderes im Kopf, als ein Weggehen von Italien.
Das ist dann ein Braindrain und auch ein Weggehen von Geld, das man investiert hat. Da leiden die anderen darunter. Zurück zu den Wahlen, Massimo Agostinis. Jetzt hat Berlusconi und seine Koalition gewonnen, haben wir am Anfang gesagt, und haben das unter anderem einen guten Fernsehauftritt. Aber das kann ja wohl nicht alles sein. Irgendetwas müssen die auch geliefert haben, dass offenbar, vor allem im Norden, aber auch im Süden, Leute das Gefühl haben, doch, wir wählen die, das bringt es. Was ist denn das?
Im Norden dürfte ein nicht zu unterschätzendes Argument von der Regierung sein, dass sie erfolgreich gegen die illegale Immigration vorgegangen ist. Das ist auch richtig so, das stimmt. Man erinnert sich noch an Lampedusa, die Inseln im Mittelmeer, wo von Libyen jedes Jahr etwa 30.000 bis 40.000 Clandestine gekommen sind, also illegale Einwanderer. Aber es gibt auch noch mal Zehntausende, die von Rumänien, aus der Ukraine, aus Slowenien nach Italien gekommen sind, bevor die EU-Mitglieder gewesen sind. Dort hat die Lega Nord vor allem darauf gepocht, dass man gegen die Illegalen vorgeht, und sie hat da drin auch einen gewissen Erfolg. Das muss man einfach zugeben. Man kann Italien dort auch nicht ganz verurteilen, dass es gegen die vielen, vielen Illegalen vorgegangen ist. Italien ist dort ziemlich allein gelassen worden. Sonst aber hat die Regierung eigentlich eher wenig gemacht gehabt. Das dürfte sich jetzt wahrscheinlich aber ändern nach dem Urnengang. Die Lega Nord wird auf den Steuerföderalismus pochen. Das heisst, den Regionen mehr Autonomie, mehr Geld und mehr Macht geben. Weil, und Lega hat das auch immer versprochen, sie wird im Jahr 2013 wieder nationale Wahlen sind, da müssen Resultate vorweisen. Und sie wird alles daran setzen, dass der Berlusconi da drauf einsteigt. Für das grosse Projekt braucht sie aber auch aus Verfassungsgründen die Unterstützung der Linken, weil sonst hat sie das Quorum nicht. Und da wird sehr interessant sein, wie sich die Parteien mit die Links, die Lega und der Berlusconi aus der Affäre ziehen, weil der Berlusconi, dem ist aufgrund der vielen laufenden Prozesse, ist er halt einfach dort immer noch sehr beschäftigt, neue Gesetze zu entwerfen, die ihn vor den Richter schützen.
Das heisst, er kann das Problem gar nicht lösen. Was hat denn auch für die Zukunft die nächsten 2-3 Jahre bis zu diesen Wahlen in 13?
Er wird in erster Linie müssen die Lega im Griff behalten. Er wird auf ihre Wünsche müssen eingehen. Und er wird müssen schauen, dass seine Partei, sein Popolo della Libertà, wo eigentlich gar nicht im ganzen Land richtig vertreten ist, dass er das wieder in Schwung bringt.
Jetzt hat es Ideen gehabt, dass Silvio Berlusconi vielleicht sogar möchte und könnte Staatspräsident werden. Ist das eine halbwegs reale Möglichkeit?
Ich kann mir es im Moment weniger vorstellen, weil das Amt vom Staatspräsident in Italien, das ist zwar, hat keine effektive und richtige Macht, aber es ist so der Hüter, der politische Hüter von der Verfassung. Einer, der über den Lager, über den politischen Lager stehen sollte. Und Berlusconi hat sich bis jetzt eigentlich nicht als das erwiesen, dass er das gross könnte, über den Lager zu stehen. Darum habe ich gewisse Zweifel, dass er gewählt würde, aber man weiss, dass das ein von seinen Wünschen ist.
Zurückgang Anfang. Massimo Agostini war die Überraschung am Anfang gewesen, und nachher haben sie angefangen zu erklären, was da alles dazugehört. Ich merke, es ist ziemlich kompliziert. Die Regionalwahlen, die gestern am Sonntag sind, ist das jetzt mittelfristig eine Episode gewesen oder vielleicht doch eine wichtige Etappe und auch eine Weichenstellung für das, was in den nächsten 2-3 Jahren passiert?
Es ist nicht ganz zu unterschätzen. Der Berlusconi kann daraus ziehen, eine gewisse Konsolidierung von seiner Macht, auch wenn sie Popolo della Libertà Stimmen verloren hat, aber die Lega hat gewonnen. Das heisst, er sitzt im Moment zumindest fester im Sattel als auch schon. Es ist aber auch ein Warnschuss gewesen an seine Adresse, dass er vielleicht seine Politik, seine harte Politik, seine konfrontative Politik muss ändern, weil eben, wie gesagt, 7% der Wähler sind ihm davongelaufen. Ob das denn tatsächlich alles kommt, das wird man sehen. Italienische Politik ist hochgradig unberechenbar und nimmt heute eine Wolte nach links und morgen nach rechts.
Massimo Agostinis nach Rom. Besten Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.